Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
Mit Bischof Georg Betzing. Er ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz seit März und Bischof von Limburg seit 3,5 Jahren. Dort im Bischofshaus sind wir jetzt mit ihm per Leitung verbunden, denn wir halten uns ja immer noch an die Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Bischof Betzing, heute ist Pfingstsonntag. Für viele ist das einfach nur ein Sonntag vor einem freien Montag. Welche Bedeutung hat Pfingsten denn für Sie?
Ja, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, so sagt man seit langer Zeit eigentlich, weil da sozusagen der Auftrag an die Kirche ergangen ist, hinauszugehen, die Türen zu öffnen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wo Gottes Geist unter den Menschen wirkt und ihnen einfach zu sagen, wie wunderbar es ist, zu Jesus Christus zu gehören.
Was kann uns denn das Pfingstfest heute noch sagen?
Ja, ich glaube, es ist im Moment ja von ganz aktueller Bedeutung. Also Türen auf, hinaus. Das erinnert ja an die Situation des Shutdown, die wir erlebt haben. Gut 2,5 Monate üben wir uns im Verzicht, üben uns in Abstandsregeln, haben auch wirklich die Disziplin aufgebracht, um Menschen zu schützen an Gesundheit des Leibes und der Seele, dass wir ja uns beschränken. Und da waren die geschlossenen Türen ja auch ein Symbol. Auch in unseren Kirchen. Die Kirchen waren geschlossen über 7 Wochen. Das haben viele von uns schmerzlich erfahren. Und jetzt die Lockerungen. Es geht allmählich auf. Wir sind in der Balance. Wir brauchen nach wie vor Sicherheit, brauchen Vorsicht, brauchen Achtsamkeit, Aufmerksamkeit aufeinander, dass nicht eine zweite Welle vielleicht noch stärker kommt. Aber auf der anderen Seite sehnen wir uns ja danach, miteinander zu sprechen, zu reden, uns zu treffen, miteinander wieder Dinge unternehmen zu können. Also das hat ganz viel mit der Pfingstgeschichte zu tun, die in der Apostelgeschichte erzählt wird.
Es war ja auch besonders schwierig, die älteren Menschen seelsorgerisch zu begleiten. Ich meine, viele von denen sind jetzt nicht so firm mit dem Internet und die konnten die Streams vielleicht nicht verfolgen. Wie schwierig war das für Sie?
Die Seelsorger sind sehr kreativ damit umgegangen. Sie haben per Brief, per Päckchen, per Telefon Kontakt aufgenommen gerade mit älteren Menschen. Aber das hat natürlich auch nicht ersetzt die Wichtigkeit von Besuchen, sich in die Augen zu schauen, wirklich miteinander zu reden, auch die Atmosphäre zu spüren, wie bedrückt oder wie frei und froh jemand ist. Gerade auch bei den vielen Älteren, die in unseren Senioreneinrichtungen wohnen. Oder noch viel schwerer, die in Krankenhäusern waren, die wirklich mit Corona gekämpft haben und keine Chance hatten, Seelsorge zu erfahren. Das war schon ein Erschrecken, was da auch uns getroffen hat. Und ein Gefühl, wir lassen Menschen jetzt gerade in dieser besonderen Situation irgendwie auch alleine.
Wenn Sie im Gespräch mit Gott sind, erlauben Sie sich dann auch mal wütend zu sein oder zu sagen, hey, was machst denn du da für einen Quatsch?
Das gehört dazu. Beten ist nicht brav sein. Mhm. Beten ist nicht nur sozusagen auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten. Das ist ja die wunderbare Tradition, wenn Sie die 150 Psalmen nehmen, die im Alten Testament überliefert sind und die ja zum Gebetsschatz der Juden wie der Christen gehören. Da kommen alle Stimmungslagen von Menschen vor. Und mir ist das auch immer wieder wichtig, Menschen zu sagen, trag das, was du empfindest vor Gott. Gott will nicht geschont werden, Gott will reingelassen werden in unser Leben, in unsere Gefühlssituationen, in den Alltag, den wir erleben. Und da kann man mit ihm ringen, da kann man zweifeln, da kann man streiten, da kann man schimpfen und klagen, genauso wie loben und danken. Also alles, was einem auf der Seele brennt, ja, ich würde mal sagen, interessiert Gott. Wir sind ja seine Geschöpfe. Er hat uns ins Leben gerufen und er ist interessiert daran, was wir gerade erleben und wo er uns stützen und helfen kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie kommen aus Kirchen an der Oberen Sieg im Landkreis Altenkirchen, hier in Rheinland-Pfalz. Das ist an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ihr Vater war Bahnangestellter, die Mutter Hausfrau. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit? Also welche Rolle spielte der Glaube damals schon für Sie?
Ja, der Glaube gehörte selbstverständlich zu unserem Leben. Ich weiß, meine Eltern stammen beide aus gläubigen Familien. Beide hatten Onkels und Tanten, die Priester waren, die im Kloster waren als Schwester. Also eine Prägung, die völlig normal war. Ich hätte mir überhaupt nicht vorstellen können, irgendeine Zeit ohne Gott, ohne Glaube, ohne Gottesdienst und Kirche zu erleben. Das war total selbstverständlich und normal. Und dazu gehörte eben noch, dass mein Vater ein leidenschaftlicher Hobby-Kirchenmusiker gewesen ist, Organist. Er hat viele Chöre gehabt, eine Blasmusik, also er war musikalisch unterwegs. Mir ist neulich noch mal ein Bild in die Hand gekommen, da muss ich so 8, 9 Jahre, meine beiden Brüder 5 und 6 Jahre älter, meine Schwester 5 Jahre jünger. Und da stehen wir und haben bei allen möglichen Anlässen, die der Vater organisiert hatte oder wo er mit Chören auftrat, dann auch schon gesungen. Da wurde zu Hause geübt und wir haben Instrumente gelernt. Und das ist eigentlich der Weg, zu dem ich in die Kirche gekommen bin. Also für mich ist Kirche, Musik, Gottesdienst ganz, ganz eng miteinander verbunden. Und das ist bis heute auch irgendwie so geblieben.
Und was war dann ausschlaggebend dafür, zu sagen, ich werde Priester?
Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das liegt in der frühen Kindheit, liegen die Ursprünge nämlich in, also dass mir irgendwann sehr früh in meinem Leben aufgegangen ist, nicht nur ich bin irgendwie Christ oder ich gehöre dazu, sondern Gott, es gibt dich. Also dieses, ja wirklich Personale und dieses Dialogische. Gott ist einer, mit dem man spricht.
Können Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie genau das gespürt haben, dieses Gott, es gibt dich?
Ja, nein, also das ist kein Bekehrungserlebnis, wie es der Martin Luther beim Gewitter gehabt hat. Oder manche sagen, ich saß unter Baum und auf einmal fiel mir ein Apfel auf den Kopf und so. So kann ich es nicht sagen, aber es ist so ein... Ja, ich weiß, wir waren viel unterwegs damals, ja, in der Natur, natürlich in unserem Dorf und so. Und ich war auch gerne, eigentlich immer gerne, auch mal alleine. Und das sind, glaube ich, so Situationen, wo das mir aufgegangen ist. Also das ist so eine Erfahrung, die zunehmend gewachsen ist. Und die hat bis heute nicht aufgehört. Also für mich ist Gott ein Nebenmann in meinem Leben, ein Gegenüber, mit dem ich spreche, in Kontakt bin. Und das hat dann irgendwann auch dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, willst du denn für diesen Gott so deine Kräfte, deine Fähigkeiten auch einsetzen? Und das war dann eigentlich auch selbstverständlich für mich, weil das auch in meiner Familie auch immer eine Rolle gespielt hat, der Priesterberuf. Ich weiß, ich habe meinen Eltern niemals sagen müssen, hört mal zu, setzt euch mal hin, ich will Priester werden. Wir haben nie darüber gesprochen zu Hause. Als dann der Brief kam, nachdem ich mich offiziell im Priesterseminar in Trier angemeldet hatte, dann lag der da und das war mir ein bisschen peinlich. Und dann habe ich den aufgemacht und dann musste ich ja zum ersten Mal sagen, hört mal, ich habe mich angemeldet.
Warum haben Sie denn nichts gesagt vorher?
Ja, die haben das alle gewusst, das war nichts, war irgendwie, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerade haben Sie erzählt, dass es für Sie nie einen Plan B gab. Es war auch für Ihre Familie klar, der Georg, der wird Priester. Wie haben denn Ihre Freunde darauf reagiert?
Ja, das ist für mich heute, bis heute, ein großes Geschenk. Ich war in Betzdorf in der Schule, im Gymnasium, ein staatliches Gymnasium. Wir waren mit Schülern, Schülerinnen zusammen aus den verschiedenen Konfessionen. Also die Gegend oben an der Sieg ist ja konfessionell sehr breit aufgestellt. Also es gibt viele katholische Dörfer, es gibt evangelische Dörfer, es gibt die freikirchlichen Gemeinden dort. Und aus allen waren wir als Schüler und Schülerinnen zusammen. Und ich erinnere mich auch darüber, dass wir in Freistunden, die hatten wir oft, weil man eben nur einmal am Tag hin und nach Hause kommen konnte, wir haben oft über Fragen des Glaubens, der Religion, über Kirche diskutiert. Und von daher war das auch für meine Freunde in der Schule, für die Schulkameradinnen und Kameraden, im Grunde klar, der Georg wird Priester. Und ich habe ganz viel Unterstützung bekommen. Wir haben auch mal gelästert und gehänselt. Ich erinnere mich immer an eine Szene. Im Sport war ich jetzt nicht gerade eine Granate, bis heute nicht. Volleyballspiel, ich war dann eher so im Hintergrund und der Ball ging mal wieder neben mir runter. Da sagte also einer so ein bisschen spöttisch, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist ein Satz von Johannes dem Täufer. Also das heißt, alle waren irgendwie kirchlich geprägt und das hat man mir dann zugerufen. Der Schulkamerad ist heute Leiter einer großen psychiatrischen Einrichtung als Arzt. Den habe ich auch hier in Limburg wieder getroffen. Also das war eine andere Situation. Also ich weiß von heute natürlich, ich habe gestern einen Priester geweiht und werde heute Nachmittag 5 Diakone weihen, die Priester werden wollen. Ich weiß, wie sehr anders deren Situation heute ist, wenn die ihrem Berufswunsch öffentlich werden.
Viele meinen ja, man zahlt einen hohen Preis, wenn man sich für das Priesteramt entscheidet. Also Stichwort Zölibat. Was bekommen Sie denn stattdessen an Erfüllung für diesen Verzicht?
Es gibt im Lukas-Evangelium eine wunderbare Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt, also wer um meinetwillen Häuser oder Äcker, Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter verlässt, der wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben. Meine Erfahrung ist ja, mein Beruf bringt so einen Reichtum an Beziehungen, an Kontakten, an Berührungen mit Menschen mit sich, und zwar nicht oberflächliche. Ich erlebe ja so oft, dass Menschen mir einfach ihr Herz öffnen und erzählen, was sie im Innersten bewegt, was ihnen Sorge macht, was sie hält, was sie trägt, was freudig ist. Und ich darf ja auch an so ganz vielen solcher Punkte durch den Gottesdienst eine wichtige Rolle spielen. Taufen, Erstkommunion, Firmungen, Hochzeiten, Begräbnisse. Das ist ein solcher Reichtum, den ich als großes Geschenk erfahre. Das ersetzt nicht ganz klar eine Partnerschaft, in der Intimität auch da ist, in der Sexualität eine Rolle spielt, in der man miteinander lebt und eine Familie gründet. Nein, das ersetzt es nicht. Aber es ist doch ein tolles Geschenk, was ich da erfahre in den jetzt bald 37 Jahren, in denen ich Priester sein kann.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wer sich entscheidet, Priester zu werden, der entscheidet sich auch gegen eine partnerschaftliche Beziehung und gegen Sex. Es gibt die Zölibatspflicht. Was soll der Zölibat denn bringen, Bischof Petzing?
Also ich bin ein ganz starker Befürworter des Zölibates. Aber ich habe immer gesagt, ich kann mir genauso vorstellen, es ist doch kein Schaden für die Kirche, wenn Priester verheiratet sind. Warum sollte die Erfahrung von Partnerschaft und Familie für den Priesterberuf nicht ein unheimlicher Gewinn sein? Also das ist die eine Seite. Die andere ist, ich möchte aber auch alles daran setzen, dass die zölibatäre Lebensweise nach wie vor in der Kirche einen Platz hat. Und der Grund dafür ist, Jesus hat so gelebt. Und Leben, wie Jesus gelebt hat, im Sinne einer Zeichenhaftigkeit, das wird auch heute noch verstanden. Ich erinnere mich, dass wir Ende Januar haben wir ja die erste große Versammlung in Frankfurt gehabt auf dem synodalen Weg. Und da geht's ja auch um priesterliches Leben, Zölibat, ist er notwendig, soll er aufgehoben werden. Da waren die Zeugnisse, die von also tausenden Menschen ja uns im Internet gegeben worden waren, die wurden zusammengetragen und dann hieß es, ganz viele Menschen sprechen in einer hohen Wertschätzung vom Zölibat, wenn es einem Priester oder einer Ordensfrau gelingt, den authentisch zu leben und damit für andere wirklich da zu sein, dann hat diese Lebensweise eine hohe Zeugniskraft und eine hohe Attraktivität. Viele erzählten davon, wie sie geprägt worden sind durch Priester, die einfach authentisch leben und bei denen die Verkündigung und das Leben zusammenstimmt. Ich weiß auch, das ist nur eine Seite der Medaille, aber ich möchte die auch stark machen. Die andere ist, dass es sicher Priester gibt, die leiden unter dieser Pflicht. Und die suchen ihre eigenen Auswege dann daraus, ob das Beziehungen sind, die sie pflegen und die dann im Geheimen gepflegt werden, was ja auch für eine Frau, die etwa mit einem Priester dann zusammenlegt, eine unerträgliche Situation ist. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich glaube immer noch, dass die Mehrzahl der Priester, die ja auch freiwillig diese Lebensform gewählt haben, glaubhaft und glaubwürdig lebt.
Aber wie wollen Sie mit dem immer stärker werdenden Priestermangel umgehen?
Der Priestermangel ist ja eine Folge. Der Priestermangel ist die Folge davon, dass wir einen Mangel an Gläubigen und an Kirchenbindung haben. Das muss man zuerst einmal sagen. Er ist auch, glaube ich, eine Folge von familiären Strukturen, die derzeit da sind. Ich habe ja erzählt, wir waren vier zu Hause. Meine beiden Brüder sind verheiratet, einer ist leider schon verstorben, haben Kinder. Meine Schwester lebt unverheiratet zu Hause. Da waren diese, ich sage mal, Modelle, verschiedene Lebensmodelle denkbar. Heute gibt's ganz viele Klein- und Kleinstfamilien mit einem Kind, mit zwei Kindern. Und das habe ich schon als Ausbilder in der Priesterausbildung erlebt. Da entsteht doch ein hoher Druck auch auf Kinder, junge Leute, junge Erwachsene, beruflich und familiär sozusagen das Erlebte in der Familie zu kopieren. Es ist schwerer für jemand heute zu sagen, ich werde Priester und damit ehelos. Das sind Elemente, die führen dazu. Und es muss erstmal junge Leute geben, die mit der Kirche so verwachsen sind. Wir sagen, die so kirchlich sozialisiert sind, dass sie überhaupt auf den Gedanken kommen könnten, Priester zu werden. Für mich ist hier ein deutliches Signal, wir haben nicht nur einen Priestermangel. Wir haben in der katholischen Kirche genauso einen Mangel an Frauen und Männern, die bereit sind, Gemeindereferentin zu werden, Pastoralreferent zu werden. Wir haben in Mainz ja eine katholische Hochschule, die Studierende auf diesen Wegen ausbildet. Der Mangel dort ist genauso eklatant. Mhm. Und das kommt daher, dass junge Menschen überhaupt mit Kirche und mit der Bindung an die Kirche dauerhaften Problem haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Niemand hatte sie auf dem Schirm, wirklich niemand. Warum? Sie sprechen nicht mal Italienisch und Sie haben auch keine guten Beziehungen nach Rom. Wie konnten Sie denn trotzdem Vorsitzender werden?
Ja, ich hatte mich ja auch nicht auf dem Schirm. jetzt muss man erst mal sagen, wir wurden ja alle sehr überrascht davon, dass Reinhard Marx den Vorsitz nach 6 Jahren nicht mehr übernehmen wollte. Ehrlich gesagt haben wir alle damit gerechnet, dass er das weiter tut. Mhm. Die Gründe für sein Nicht-mehr-Antreten waren vernünftig, aber die Zeit, uns darauf vorzubereiten, die war jetzt relativ kurz. Ich habe immer gesagt, also ich werde das nicht machen, ich kann das nicht machen, wir haben im Bistum Limburg genug zu tun. Wir haben hier wirklich tolle Aufbrüche und da braucht's auch den Bischof. Ich bin im Bistum nicht schon jahrzehntelang tätig, sondern bin erst seit knapp 4 Jahren hier. Ich muss das Bistum auch noch kennenlernen. Ich kann das nicht. Aber dann war es eben so, dass wir haben 1,5 Stunden uns Zeit genommen, so eine Art Profildiskussion zu führen. Was steht denn an Aufgaben für die Bischofskonferenz? Was bedeutet das für einen Vorsitzenden, einfach inhaltlich zu diskutieren? Das war sehr gut. Und dann geht's an die Wahl und die geht einfach ohne Personaldebatte, Zettel auf den Tisch, Namen draufschreiben. Und das so lange, bis man einen Vorsitzenden hat. Das hört sich merkwürdig an.
Ja, wirklich.
Ich fand es hochentlastend. Natürlich in der Phase dann belastend für mich, weil ich mit dem ersten Wahlgang merkte, da denkt man an dich. Und dann mussten wir uns damit beschäftigen und ich musste mich auseinandersetzen damit. Und musste dann einfach sagen, so, ziehst du jetzt den Schwanz ein, nimmst du Reis aus, sagst du, stopp, ich mach das nicht. Oder nimmst du diese Herausforderung, mit der du nicht gerechnet hast, an, wenn die anderen dir es zutrauen? Ja, und das war dann im Grunde, ja, das war dann innerhalb einer Stunde ging das ja dann, war es das dann. Und ich habe gemeint, nee, ich entziehen kann ich mich nicht.
Aber hatten Sie Muffensausen? Nicht.
Ja, die habe ich bis heute, hören Sie mal. Also das ist... Das ist eine Aufgabe, ja, wenn man dann hört auch mit, was die alles so angefüttert und angereichert wird, dann denke ich immer, hey, das bist du doch nicht und das kannst du doch nicht. Aber so ist es mir oft schon mit Aufgaben gegangen, die man mir zugetraut hat, die ich nicht gesucht habe. Bisher hat viel geglückt mit ganz vieler Menschen Hilfe und Unterstützung und die erlebe ich jetzt ja auch wieder.
Aber wie schaffen Sie es zeitlich, allen gerecht zu werden, dem Bistum Limburg, der Deutschen Bischofskonferenz und vor allem auch Ihnen selbst?
Ja, das ist im Moment noch ein echtes Übungsfeld. Also wenn ich jetzt mal schaue, in der gesamten Zeit von Corona, was habe ich an Freizeit gehabt? Das ist sehr überschaubar. Es sind vielleicht 3-mal einen halben Tag. Gut, es haben viele andere auch in dieser Zeit keine Freizeit gehabt, das muss man sagen. Aber ich bin im Moment noch dabei zu sortieren. Das Signal, was ich aber unbedingt geben muss und praktisch geben muss, indem ich da nicht vom Platz laufe, ist, ich bin zuerst einmal Bischof von Limburg und hier für die Leute da. Mhm. Und hier soll niemand den Eindruck haben, der Bischof ist nicht da, der Bischof ist nicht erreichbar, der Bischof ist mit größeren anderen Dingen beschäftigt. Also das habe ich auch, da habe ich auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gebeten, mir da sehr zu helfen, dass das nicht geschieht. Die anderen Aufgaben sind Aufgaben, die müssen dem zugeordnet sein, aber sie dürfen nicht Überhand nehmen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Leute mit Bischof Georg Betzing. Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz musste er vor kurzem Stellung nehmen zu einer Aktion, an der Kardinal Gerhard Ludwig Müller beteiligt war. Mehrere katholische Bischöfe, unter ihnen Kardinal Müller, sehen nämlich hinter den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie eine Weltverschwörung mit dem Ziel, persönliche Freiheiten dauerhaft einzuschränken. In dem Schreiben heißt es, es gebe Grund zur Annahme, dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen. Die Unterzeichner äußern überdies Zweifel an der tatsächlichen Ansteckungsgefahr des Coronavirus. Bischof Betzing, was haben Sie gedacht, als Sie davon erfahren haben?
Wem nützt das? Das ist meine Frage immer noch. Also ja, es ist, glaube ich, wichtig und das erleben wir ja auch im Moment an Demonstrationen und an der gesellschaftlichen Diskussion, die da ist, die Frage von Sicherheit und Freiheit gut zu diskutieren. Ja, also immerhin in der Tat wurden Grundrechte, die wir als Bürgerinnen und Bürger haben und auch als Gläubige haben, eingeschränkt. Das ist keine Kleinigkeit. Und Ich würde mal sagen, die Diskussionen, die wir im Moment erleben, sind hochnotwendig und wir werden die auch in der Kirche führen. Aber daraus jetzt wirklich Verschwörungstheorien zu machen und die, ich sage mal, Verantwortlichen in der Politik und der Kirche, die gehandelt haben nach ihrem guten Gewissen mit hervorragenden Argumenten und die ja auch zumindest in unserem Land und in Europa deutlich machen können, die Maßnahmen haben gegriffen. Es wurden Menschen vor dem Tod bewahrt. Es wurde unser Krankensystem vor dem Kollaps bewahrt bisher. Die Klugheit der Politik, die kann ich doch jetzt nicht einfach in Verbindung bringen mit Verschwörungstheorien und mit Sicherheit auch realen Versuchen Einzelner, hier Einfluss zu gewinnen auf üble Weise. Ich meine, wir leben nicht in einer Welt, wo alle Heilige sind. Und auch die Corona-Krise macht die Leute nicht einfach zu Heiligen. Es gibt auch da, das wissen wir ja auch, in verschiedenen Bereichen Menschen, die versuchen, ihren Vorteil jetzt auszunutzen in dieser Krise. Ob das finanziell ist, ob das durch Einflussnahme ist, ob das im Netz ist, in verschiedenen Sparten, das darf man benennen. Aber das ist doch keine Gefährdung, die man im Blick auf die politischen Entscheider, politischen Verantwortlichen in unseren Bundesländern und in unserem Land sagen müsste. Und da sage ich mir, das hätte ein Kardinal Müller als deutscher Staatsbürger sich besser überlegen sollen.
Sie haben als Bischof von Limburg und als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz sicherlich sehr, sehr viel zu tun, wenn Sie doch mal frei haben. Was erfüllt Sie dann? Haben Sie ein Hobby?
Also ich laufe sehr gern im Sinne von Wandern, einfach unterwegs sein. Ich fahre Fahrrad, das mache ich täglich, wenigstens die kurzen Strecken von meiner Wohnung zum Bischofshaus. Und hier in Limburg mache ich eigentlich alles mit dem Fahrrad, was geht. Also es mangelt ja an Bewegung, das können Sie sich denken, wenn Sie gehört haben. Ich sitze hier im Bischofshaus, ich komme jetzt kaum zu den Menschen. Und wenn ich zu den Leuten komme, ist das natürlich auch oft Gottesdienst, Sitzungen, Treffen, die an einem Ort stattfinden. Also Bewegung ist ganz wichtig. Ja, und das verbinde ich natürlich gerne auch mit der Kultur, einfach andere Länder sehen, andere Gegenden sehen. Also gerade deshalb waren mir die Bilder aus Bergamo, Norditalien, die sind mir wirklich zu Herzen gegangen. Ja. Die schrecklichen Bilder, die wir da gesehen haben. Ich war im vergangenen Jahr noch dort. Ja, und Bergamo ist eine wunderschöne Stadt. Padua, eine herrliche Stadt, das ganze Norditalien, Mailand. Da bin ich so gern und irgendwie fühle ich mich da zu Hause in der Kultur, nicht zuletzt auch mit dem Essen. Ich bin kein Feind von gutem Essen. So, und dann kommt einem das ja noch viel näher. Du kennst Menschen dort, du weißt, wie es denen geht, du weißt, was das jetzt für die bedeutet. Tourismus total eingesackt. Was heißt das wirtschaftlich? Ich habe deshalb ja auch mit meinen Kollegen in Italien, in Frankreich, in Spanien vor Ostern mal sehr lange auch telefoniert, um mir einfach berichten zu lassen, wie geht's euch denn, wie könnten wir euch unterstützen? Das war mir ganz wichtig, weil mir da auch ein Stück Herz dran hängt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Da gibt's ja nun wirklich viele Menschen, die was von Ihnen wollen. Wie tanken Sie denn auf, wenn's doch mal zu viel wird? Also wie laden Sie Ihre Batterien wieder auf?
Also ich merke es immer daran, wenn meine Mitarbeiter das zu spüren bekommen, dass ich, sagen wir, nicht mehr bei der Sache bin oder kurz angebunden. Aha. Oder ja auch nicht mehr lachen kann oder mal Zeit habe für eine Tasse Kaffee oder so, dann merke ich, jetzt wird's Zeit, jetzt musst du heim, jetzt musst du mal was anderes machen. Dich ablenken, habe einen kleinen Garten zu Hause, da bin ich dann mal aktiv drin, höre Musik. Aber insgesamt hilft mir natürlich mein Tag hat einen bestimmten Rhythmus und auch der Beginn des Tages ist für mich ganz wichtig. Das heißt, aufstehen, mich zurecht machen, dann kommt erstmal beten und Messe feiern, wenn ich nicht mit Gläubigen zusammen die Messe feiern, Frühstück und Zeitung lesen. So, wenn das schon mal gut gegangen ist alles, dann habe ich so einen Eindruck, jetzt kann's losgehen. Mhm. Jetzt stürzt du dich ins Getümmel und ja, ich weiß ja nie, was an einem Tag jetzt außerplanmäßig, der Kalender ist voll und geplant sind viele Dinge, aber was sonst noch und an Eigentlichem noch kommt, das ist immer eine besondere Herausforderung.
Sie sind ja seit 3,5 Jahren Bischof von Limburg. Und bei Bischof von Limburg denken ja viele zuerst an den sogenannten Protzbischof. Der hatte das Bistum ziemlich gespalten und auch tiefe Gräben hinterlassen. Unter anderem wegen des Ausbaus der Bischofsresidenz für mehr als 3 Millionen Euro. Wahrscheinlich können Sie es auch gar nicht mehr hören, weil Sie immer wieder darauf angesprochen werden. Aber was haben Sie gedacht, als Sie damals erfahren haben, dass Sie Nachfolger von Bischof Teberts Els werden?
Ja, auch da war das ein Schock, also das ging so ähnlich. Ich wusste ja nichts davon, aber es waren wohl etliche mit meiner Person dann auch befasst. Ich erinnere mich noch an dem Abend, als ich dann angerufen wurde und mich noch abends mit einigen hier aus dem Domkapitel getroffen habe. Und dann waren die Mitbrüder, die haben mir also eine gute Stunde erzählt, wie gut doch das Bistum Limburg ist und wie schwer es das Bistum hat. Und irgendwie wurde mir immer mulmiger und zu sagen, also Leute, wir verhandeln doch hier jetzt nicht drüber und ihr müsst mir nicht das Bistum verkaufen. Ich weiß, in welcher schwierigen Situation ihr seid. Auch da, ich laufe jetzt nicht weg. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich mach das. Mhm. Das ist unser Nachbarbistum. Ich war damals ja in Trier Generalvikar. Ich habe viel, viel mitbekommen hier. Es braucht einen Bischof. Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich lasse mich drauf ein. Und das war genau die Reaktion, die ich genommen habe. Ich habe gemerkt, ich sage mal auch diese Titulierung Protzbischof, ja, das ist so eine Zeitungsüberschrift. Man will in den Medien etwas, sagen wir, vereinfachen. Aber jedem ist natürlich auch klar, das wird doch meinem Vorgänger nicht gerecht. Das ist auch wirklich nicht angemessen. Er hat ganz sicher Fehler gemacht und das Bischofshaus hat so das Fass zum Überlaufen gebracht, die Intransparenz, die da gelaufen ist, auch die Ansprüche, die er dann persönlich gestellt hat, wie das hier sein könnte. Ich kann das bis heute noch nicht wirklich verstehen. Auf der anderen Seite bin ich auf manches gestoßen, was ich sehr gut, wo ich sehr gut anknüpfen, bis heute anknüpfen und was ich übernehmen kann und will. Also solche simplen Titulierungen werden Menschen nicht gerecht. Sie machen auch Dinge zu einfach. Und die Aufgabe, die wir hier haben, ist, die Dinge wirklich eins nach dem anderen auseinanderzunehmen, zu bearbeiten, nach vorne zu treiben. Und da merke ich, und das ist meine Erfahrung nach 3,5 Jahren, das Bistum Limburg ist ein ganz normales Bistum mit seinen Krisen, seinen Herausforderungen, Konflikten, vor allem aber mit seiner Normalität. Hier leben so viele wunderbare Menschen, die katholisch sein wollen und Zeitgenossen sein wollen. Und es macht mir einfach Spaß, mit denen zusammen zu sein.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vorhin haben Sie uns erzählt, Ihnen war schon als Kind klar, dass Sie Priester werden wollen. War es denn auch schon immer Ihr Traum, Bischof zu werden?
Nein, das nicht. Ich weiß zwar, dass ich als Kind mit meiner Schwester, die 5 Jahre jünger ist, und einem Cousin, der ist ungefähr so alt wie ich, haben wir schon mal Messe gespielt und dann haben wir auch noch Bischof gespielt und so. Also das weiß ich. Ich weiß aber auch, je näher ich in der Verantwortung an das Bischofsamt herangerückt bin, schon als Leiter der Priesterausbildung, was ich ja in der stellvertretenden und der leitenden Position 20 Jahre gemacht habe, und dann als Generalvikar, Je näher ich ranrückte, umso höher ist mein Respekt geworden und umso weiter weist man, glaube ich, einen Wunsch, das selber werden zu wollen von sich. Das ist eine ziemlich herausfordernde Aufgabe. Also wer sich das wünscht, der ist vielleicht nicht besonders geeignet oder ist bekloppt.
Unser Land wird ja von einer Frau regiert, Rheinland-Pfalz auch. Was halten Sie denn vom Diakonat und Priesteramt für Frauen?
Ja, in der Kirche ist die Frage der Frau in den Weiheämtern eine spezielle. Ich sage immer wieder, ich halte die Frauenfrage und die Frage der Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche für die entscheidende, ob wir als katholische Kirche weiter anschlussfähig bleiben für Menschen, die einfach in dieser Situation leben oder nicht. Deshalb möchte ich gerne, dass wir alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht. Und ich glaube persönlich, die Frage des Diakonenamtes für Frauen ist auch durch den Papst nicht als sozusagen beendet oder geschlossen erklärt. Da sollten wir alles versuchen, hier Möglichkeiten zu schaffen. Im Übrigen gibt es auch bis dahin, ich kann klar Fragen immer auf die Spitze treiben, also wenn Frauen nicht Priester werden können, dann ist das ganze Projekt Katholische Kirche am Ende. Ich hoffe auf das Verständnis und das Mitgehen vieler, vieler Menschen, dass wir ganz viele Schritte bei uns auch noch setzen können. Frauen in Leitungspositionen, in den Bistümern, auf Ebene der Bischofskonferenz können wir besetzen. Wir haben Förderprogramme, um Frauen in solche Positionen bringen zu können in der Kirche. Und da gibt es noch ganz viel Arbeit unterhalb dieser Fragen, Frauen und Weiheämter.
Na, Sie haben im Bistum ja eine Dezernentin für pastorale Dienste eingesetzt. Das ist doch schon mal gut.
Ja, wir haben drei Frauen in der Leitungsebene
drei, ja.
und die machen auch da einen hervorragenden ja. Job.
Bischof Betzing, abschließende Frage. Welche Träume möchten Sie sich gern noch erfüllen?
Träume. Ich hoffe, dass wir bald auch wieder mal reisen können. Also ich bin jetzt nicht der große Weltreisende. Ein Traum ist sicher, ich möchte noch vielen Menschen in unseren Partnerbistümern begegnen können. Bisher habe ich nur zwei Besuche machen können, einmal in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und im vergangenen Jahr auf den Philippinen. Wir haben aber auch Partnerschaften in Afrika. Wir haben Partnerschaften in Tschechien, vom Bistum her in der Ukraine. Und da möchte ich gerne noch persönlich auch mal hinkommen können, und um den Menschen zu begegnen. Also das ist so etwas, wovon ich träume. Ja, ein Traum ist auch, so da ertappe ich mich bei, irgendwann hast du mal wieder Zeit, wirklich zu lesen, auch theologische Bücher zu lesen, mal am Stück zu lesen. Ich mache das gerne und lebe auch irgendwie davon, aber die Muße, die fehlt dann manchmal.
Abends beim Einschlafen geht's nicht?
Ja,
da werden Sie zu schnell müde dann.
Ich verfüge über einen super Schlaf, den habe ich von meiner Mutter geerbt. Also wenn ich im Bett liege, wird geschlafen. Also da geht's nicht. Der Urlaub ist immer eine Möglichkeit. Also da lese ich viel und da gönne ich mir das und merke, wie gut mir das tut.
Bischof Betzing, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute und vor allem Gesundheit und dass Sie die Aufgaben, die da vor Ihnen liegen, als Bischof in Kombination mit dem Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz, dass Sie das alles gut gewuppt kriegen und genug Zeit für Sie selbst übrig bleibt.
Ja, danke sehr. Danke Ihnen, Frau Balschuh, und auch bleiben Sie behütet in dieser Zeit.